Wir haben ja gestern diesen Retreat begonnen, einen Tag Meditation schon fast hinter uns, also 24 Stunden. Und es ist einiges passiert und dennoch oft haben wir das Gefühl, es passiert uns nicht genug. Wir hätten ganz gerne unsere Probleme gleich gelöst. Wir hätten gerne sofort meditieren können. Und manchmal wissen wir noch nicht mal so richtig ganz, was das bedeutet. Es gibt auch so viele verschiedene Meditationsformen. Und das, was wir manchmal, da wissen wir manchmal nicht so genau. Es gibt schon vielleicht irgendwo so eine Liste, wo die alle aufgeführt sind. Die sind sehr unterschiedlich. Und einige von euch kennen diese Form ganz gut. Und wir wissen schon so, was man davon erwarten kann, was man da wollen kann, was einem da widerfährt. Und einige von euch sind da so ganz schön im Unklaren. Das ist auch völlig verständlich, wenn wir das zum ersten Mal machen. Ja? Dann haben wir oft nur vage Vorstellungen. Und vielleicht haben wir viel gelesen und haben wir Vorstellungen und wir haben wenig gelesen und dann haben wir auch Vorstellungen. Innere Vorstellungen haben wir eigentlich immer. Und ich möchte heute in dem Vortrag euch einfach mal ein bisschen so einen Überblick geben, was in dieser Vipassana-Praxis jetzt so die Themen sind, was wir dabei entdecken können. Aber das erschöpft sich nicht. Ja? Es gibt noch viele, viele Dinge, oder Erfahrungen, über die ich reden könnte und die wir machen können. Und alles das müsst ihr nicht im ersten Retreat machen oder am ersten Tag und schon gar nicht können. Ja? Es ist einfach ein wundervoller Weg, der so viele Aspekte beleuchten kann. Und geht es ganz sicher über die Erfahrung von ein bisschen zur Ruhe kommen, ein bisschen zu mir kommen, meine Mitte finden, hinaus. Letzten Endes kommen wir zu der tiefen Ruhe. Eine tiefen Ruhe, die einfach durch einen tiefen Frieden entsteht mit dem, was ist. Aber es ist einfach nicht nur ein Geisteszustand von Ruhe, wo nichts passiert. Das kann natürlich auch mit Vipassana auftreten. Es gibt Momente von Ruhe, es ist einfach ruhig im Kopf, Denken hört auf, nichts tut weh, drumherum ist auch ein bisschen ruhig. Und es sind schöne Momente der Erholung, zugegeben. Ja. Aber in dieser Vipassana-Praxis geht es wirklich darum, sich tief zu verstehen. Und dazu gehören dann alle Aspekte unseres Seins, auch unser Denken, auch unsere Emotionen. Auch unsere aufgeregten Zeiten, wenn alles irgendwie auseinanderfällt. Ja? Es sind nicht nur die ruhigen Zeiten, die gibt es auch in Vipassana. Kommt schon mal Ruhe vor. Ja? Aber das wird nicht unbedingt bevorzugt. Es ist einfach wirklich dieses sich öffnen für meine Erfahrung, ohne irgendetwas davon auszuschließen. Es hat eine unglaubliche Weite, diese Praxis. Ja. Und dennoch ist es, wir könnten nur sagen, dann können wir auch gleich zu Hause bleiben, weil da habe ich ja auch alles. Die Idee ist, dass wir das aus einem anderen inneren Stand wahrnehmen können. Ja, dass wir es mit mehr Klarheit wahrnehmen können. Ja. Und das schließt die Unklarheit ein. Ich kann mir klar darüber sein, dass ich unklar bin. Das geht. Ja. Mit Vipassana. Mit Achtsamkeit. Und ich will zu diesen Erfahrungen letzten Endes wirklich eine neue Beziehung aufbauen. Eine Beziehung der Klarheit und des Mitgefühls. Sodass meine Antworten auf das, was ich jetzt erfahre, in mir, aber auch im Kontakt mit meiner Umgebung, ja, dass ich eine Antwort finde, die aus Klarheit und aus Weisheiten, aus dem Herzen kommt, aus Mitgefühl, ja, aus Güte kommt. Und sowohl zu uns selbst wie zu anderen. Das ist die Grundlage. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr Nein sagen können. Aber auch das kann ja aus dem inneren Raum von Klarheit und Güte kommen. Ja. Und darum geht es, also es geht zunächst wirklich um dieses tiefe Verstehen und einen wirklich stabilen Stand finden in unserem oft sehr bewegten Leben. Ja? Das ist nicht immer einfach, wie wir alle wissen. Es gibt einfache Phasen und es gibt nicht so einfache Phasen. Wir finden oft zum Retreat, wenn es die nicht so einfachen Phasen gibt, weil dann möchten wir gerne eine Rettung haben. Ja? Aber es ist wirklich auch sehr, also es ist wunderbar, so zu kommen, aber es ist oft auch wirklich hilfreich, in den guten Phasen zur Meditation zu finden und da dann in den guten Phasen, wo nichts wahnsinnig drückt, schon mal dieses Werkzeug zu üben, einzuüben, schon mal diese Achtsamkeit zu üben, diesen stabilen Stand zu üben, diese innere Haltung zu verschiedenen Erfahrungen zu finden und mich zu beginnen zu verstehen und mich mit mir anzufreunden. Und das ist das, was wir hier tun. Mit anderen Worten, ihr seid richtig. Ganz egal, was ihr so da seid. Was wir dann aber wollen und suchen und schauen, das ist dann die Aufgabe von den Gesprächen, ist, wie wir hier sein können mit dem, was wir erleben. Was brauchen wir? Mich persönlich, ich bin sehr zufällig zur Meditation gekommen. Ich hatte das nie geplant. Ich war einfach unterwegs nach meinem Studium, relativ jung, in Asien, in Nepal, in den Bergen, Trecken. Und durch verschiedene Umstände, die es damals gab, und zwar es fing an, einiges in meinem Leben zu passieren, was schmerzhaft war, was schwierig war. Und mir begegneten dann auf einmal Personen, die ruhten irgendwie in ihrer Mitte, die waren offener, die waren feinfühliger, die haben mich einfach berührt. Und dann haben wir uns unterhalten, wie man es eben so macht. Und es kam raus, dass sie alle, das waren dann, am Ende waren es vier, dass die alle irgendwie so diese Meditation praktizierten. Buddhistische Meditation, das, was wir hier tun. Und ich wurde irgendwie hellhörig, neugierig. Und mehrere schubsten mich dann in einen Vipassana-Retreat. Mach doch mal, da gibt's dann da und dort. Geh mal dahin, ist gut. Ja. Und das habe ich dann einfach gemacht. Ich hatte keinen blassen Dunst. Und als ich dann das erste Mal den ersten Tag machte und diesen Tagesplan entdeckte, der so aussah wie hier, noch ein bisschen mehr Sitzen gehen da drin, weil es morgens gab es nur Sitzen und Gehen, nicht so einen schönen langen Vortrag von Lama Irene, war ich entsetzt. Ich dachte wirklich, die Spinnen. Das darf ja wohl nicht wahr sein, wo bin ich gelandet? Und dann sah ich die noch Gehmeditation machen, das war der völlige Abschuss. Ich dachte, nee. Wenn mich meine Freunde sehen, die denken, ich bin durchgedreht. Ich meine, das hört man manchmal von Leuten, die es von außen so sehen, dass sie denken, dass wir in der Psychiatrie hier sind oder sowas. Also es ist wirklich nicht so ganz, also von außen sieht es schon sehr speziell aus. Das habt ihr euch vielleicht auch heute gerade so gedacht. Oder beim ersten Mal. Und dann zu meiner ganz großen Überraschung entdeckte ich ein unglaubliches Juwel. Also es war so, wow, zum ersten Mal fange ich an, mich zu verstehen. Überhaupt nur verstehen noch nicht, aber zu sehen. Ich bin erstmal in Kontakt mit mir. Und dann war irgendwann sehr klar, durch die Anweisung, durch das Verhalten der Lehrer, es ist so, wie es ist okay. Ich muss nicht irgendetwas fabrizieren, etwas hinkriegen. Sondern meine Erfahrung, so wie sie ist, ist einfach so. Punkt. Ja? Und das schaue ich mir jetzt an. Damit bin ich jetzt. Und ich bin damit auch richtig in der Art, wie ich bin. Ich muss jetzt nicht etwas anderes erfahren, um richtig zu sein, was wir ganz oft haben. Dass wir solche Werturteile da draufpacken. Dass wir bestimmte Erwartungen an uns haben. Ich meine, das von außen zu hören ist erstmal sehr einladend und auch entlastend, aber wir wissen wahrscheinlich oder finden das relativ schnell raus. Es ist gar nicht so leicht, das dann selber innen zu tun. Wirklich dieses Nicht-Wertende hineinzubringen in die Praxis. Dass wir, was immer wir auch erfahren, einfach erkennen als das, was wir erfahren, ohne es zu bewerten, ohne mich zu bewerten. Ah, ich bin schläfrig. Okay, ich bin schläfrig. Punkt. Statt, ja, ich bin schläfrig, ich kriege das nicht richtig hin. Ich bin nicht gut genug. Oder ich bin so rastlos. Oder ich habe Gedankenschleifen. Oder, und. Ganz oft sind wir dabei, wir haben das Gefühl, vieles dürfte eigentlich gar nicht stattfinden in der Meditation. Und ganz interessant, diejenigen, die jetzt vielleicht schon zweite Retreat oder zehnte Retreat oder keine Ahnung welches Retreat machen, manchmal entdecken wir das immer noch, dieses kleine, hartnäckige Muster, das zu bewerten, statt einfach nur wahrzunehmen, was ist und zu erkennen. Weil es ist alles, was wir brauchen, um eine weise, gütige Antwort zu finden. Wir müssen es nicht noch bewerten, dass ich die Erfahrung überhaupt habe. Ich habe sie, Punkt. Ja. Und dann schauen, was mache ich jetzt? Wie gehe ich damit um mit der Situation? Also wenn ich müde bin, kann ich mich entscheiden. Schlafe ich einfach weiter rum? Oder stehe ich vielleicht auf oder öffne die Augen oder wandere mit der Aufmerksamkeit durch den Körper? Ja, ich kann hier mal schauen und vielleicht gibt es ja Methoden, dass ich ein bisschen mehr aufwache. Aber ich habe die Freiheit. Ich kann auch schlafen. Nicht weiter schlimm. Wird euch keiner auf den Kopf hauen und sagen, das ist nicht gut. Ja, schon meine Entscheidung. Und manchmal entscheide ich mich, ich will wacher sein, aber es geht nicht. Was soll ich machen? Dann nehme ich das halt an. Na gut, offensichtlich braucht mein Körper, mein Geist ein bisschen Schlaf. Also das ist wiederum das, was wir hier so wertvoll sein kann für unser Leben. Wir setzen uns so oft unter Druck, gerade in Bereichen, wo es überhaupt nicht sinnvoll ist und auch nicht nötig ist. Aber das sind nur wenige Aspekte, die wir daraus ziehen können. Ich fand auch diese und finde es bis heute auch diese Haltung, die wir zugegebenermaßen trainieren müssen. Diese Haltung, also aufmerksam werden, das passiert. Irgendwann machen wir auf und merken, okay, ich bin wieder da. Ja, das habt ihr bemerkt, passiert irgendwann. Ihr seid in Gedanken schlafen. Oh, ja, hier war noch was. Bin ja auf dem Beatenberg. Ja? Das passiert einfach. Aber dann nehmen wir mal, okay, was ist denn jetzt los in diesem Moment? Und dann kommt dieses, das ist los. Und das ist der kritische Punkt. Ganz oft fangen wir dann an, es zu bewerten oder irgendwas damit zu machen, uns ein bisschen zu verwickeln, zu identifizieren. Und dies immer mehr einfach fallen zu lassen, indem wir dem kein Futter geben, nicht nachgeben, dem Glauben schenken, nochmal eine obendrauf setzen. Ja, schon, okay, es wird einfach nur eine weitere Erfahrung. Und diese Qualitäten, die Achtsamkeit haben soll, also wenn wir achtsam, das Wort Achtsamkeit benutzen, dann in diesem Zusammenhang ist es so definiert. Ja, es ist in anderen Zusammenhängen anders definiert, das müssen wir aufpassen. Ja? Das deutsche Wort ist unterschiedlich beladen mit bestimmten Assoziationen. Sei achtsam, heißt pass auf. Gell? Ja. Manchmal lesen wir auch Schilder, die eigentlich Pass aufpassen suggerieren, statt Achtsamkeit suggerieren. Ja? Sei achtsam, dass dir nichts runterfällt. Heißt eigentlich Pass auf. Ja? Wir sollten da wirklich vorsichtig sein, dass wir das Wort achtsam nicht im Dienst von anderen Dingen setzen. Also es ist wirklich so in dieser Definition lassen. Achtsamkeit heißt im Moment verankert sein, in direkten Kontakt mit der Erfahrung. Wissen, was eine Erfahrung ist. Ist es ein Kribbeln oder Hitze oder Kälte? Ganz ruhig, also ganz unten. Und eben diese Erfahrung nicht zu bewerten, nicht zu manipulieren, mich nicht damit zu identifizieren. Dann sind wir achtsam. Okay? Dann sprechen wir von Achtsamkeit. Als ich vor einigen Jahren mal mit Joseph, wir redeten so im Lehrerkreis darüber und ich sagte dann nochmal so zu ihm, wenn ich das so richtig ganz eng definiere, dann war ich in meinen ersten Jahren von Praxis verdammt wenig achtsam. Weil gleich wollte ich es anders haben, war am Reagieren, war verwickelt und identifiziert. Ja? Aber dennoch, auch in diesen ersten Jahren gab es winzige, kurze Momente, wo das nicht der Fall war. Ja? Und die waren entscheidend. Ja? Und die können wahnsinnig kraftvoll sein. Ja, also bitte da macht euch keinen Strick, oh, ich komme das um, ich bin am Werten, ich bin am Urteilen, ich bin am Verändern wollen und ich bin am Tatum. Ab und zu wird es anders sein. Ja, wenige Momente, die machen aber einen Unterschied. Und mit der Zeit merkt, weil unser System wirklich da in diesen Momenten erfahren wir ganz tiefe, unbedingte Liebe. Es ist einfach das pure Annehmen von uns selbst in diesem Moment. Ja, von der Erfahrung. Wir sind einfach in Kontakt und gut ist es. Und das ist das unglaublich Wohltun. Ja, und dieses Wohltun, das sucht es, ja, so ein bisschen, wir suchen ja dem, was wohltut. Ja, ganz normal. Und das tut so gut, dass wir es wieder haben wollen. Und der Buddha sagt, das ist das Anhaften, woran es sich lohnt, anzuhaften. Okay? Also es gibt Dinge, an die dürfen wir sogar anhaften. Diese Achtsamkeit, diese Qualität, weil sie so heilsam ist, dass sie entblößt unser Herzen ganz allein. Ja? Und das ist dann das, was wir in Tonglen praktisch anwenden, Bodhicitta weiter vertiefen, weiter ausdehnen. Zu dieser Praxis, das ist das, wohin es uns führt. Und wie gesagt, es schließt alle Aspekte ein. Nun ist es so, wir könnten einfach sagen, okay, seid einfach achtsam im Moment und gut ist es und ich lasse euch damit. Und es gibt Lehrer und Richtungen, die das auch vielleicht so lehren. Oder wir gehen das ist auch nur ein ungefährer Versuch, wir gehen einen klein strukturierten Weg. Wobei unser Organismus ist einfach auch, hat sein Eigenleben. Ja? Wir gehen einen klein strukturierten Weg in den Anleitungen von relativ einfachen Objekten zu immer komplexeren Objekten oder feineren Objekten, die nicht so einfach mit der Achtsamkeit zu erfassen sind. Aber das ist nur so eine ungefähre Landkarte. Und wir können das nicht immer so gehen. Ja? Weil niemand lässt sich in so, also Leben lässt sich nicht in Schemata pressen. Also hört das einfach so und erstmal ohne euch dadurch gleich in eine Enge zu treiben. Oh, ich darf jetzt nur noch dies erfahren, Tag 1. Tag 2 darf ich nur das dazukommen, nicht mehr. Tag 3, ja, und so. So funktioniert es einfach dann doch nicht. Aber im Allgemeinen ist es so, dass wir, und das ist ganz spannend, auch der Buddha fängt an, in seiner Lehrrede, das hat die Satipatthana Sutta, die Grundlage für diese Praxis ist, mit dem Körper. Ja, dem Körper, der Achtsamkeit auf den Körper, das Wahrnehmen von dem, was wir im Körper erfahren. Und da beginnt auch der Buddha mit dem Atem. Und wie gesagt, es ist kein totales Muss, sagte ich heute schon in Anleitungen, aber es eignet sich für sehr viele und der Atem hat so viele verschiedene Facetten, wo er sich nutzen lässt. Das eine ist, er ist immer da, ja, solange wir leben. Wenn wir nicht mehr atmen, haben wir ein Problem. Ja. Manchmal wird der Atem allerdings so flach, dass wir das Gefühl haben, wir atmen nicht mehr. Ja. Falls ihr noch die Augen öffnen könnt, seid ihr immer noch am Leben. also nicht gleich in die Panik ausbrechen. Der Atem ist auch eine rhythmische Bewegung und erzeugt aus sich heraus immer wieder neue Empfindungen. Da eignet er sich auch sehr schön. Dann über den Atem hat auch etwas sehr Beruhigendes. Es ist eine Bewegung, eine sehr beruhigende Bewegung im Allgemeinen. Ja? Und soll auch unterstützen, ein wenig in die Ruhe zu kommen. Ja? Und dann hat der Atem der Gedanke ist wieder weggegangen, bevor ich ihn aussprechen konnte. So eine Frechheit. Na gut. Aber wir lassen den Atem trotzdem so, wie er ist. Das ist ganz wichtig in dieser Form von Praxis. Wenn der Atem kurz ist, lassen wir ihn kurz. Wir verlängern ihn nicht. Wir bemerken einfach, oh, er ist kurz. Wenn der Atem lang ist, ist er lang. Und bemerken wir einfach, oh, ist lang. Genauso mit tief und mit flach. Und, jetzt weiß ich den Gedanken wieder, der Atem ist auf dieser Ebene oft kein Objekt, mit dem wir ein bestimmtes Thema haben. Also normalerweise ist es uns ziemlich egal, ob er lang oder kurz oder tief oder flach ist. Außer wir haben schon eine Idee daraus gebastelt, wie es sein sollte. Aber mal so kurz, mal so lang, mal so flach, mal so tief, okay. Ja. Er ist nicht besonders problembeladen im Allgemeinen. Ja. Er ist auch nicht besonders entzückend, also außer der Kopf ist unter Wasser, dann wird er sehr entzückend. Aber sonst bemerken wir ihn doch kaum. Ja. Und diese Art von Erfahrung, wo es weder sonderlich angenehm auf uns wirkt oder unangenehm wirkt, kann man auch als neutral beschreiben. Und bei neutralen Erfahrungen, also Erfahrungen, die auf uns neutral wirken, da entspannt sich der Geist mit seiner Reaktivität. Also der, wie gesagt, wenn der Kopf unter Wasser ist, wird es anders, aber wenn der Kopf über Wasser ist und wir eigentlich mit Atmen auch keine Probleme haben, dann sind wir da relativ entspannt mit. Ja? Wir gehen nicht in eine Reaktivität von, ich will den Atem weghaben, ich will nicht mehr atmen. Oder ich will den Atem festhalten, weil es geht auch nicht. Ja? Wir wissen, dass das nicht geht, wenn die Luft anhalten, können wir mal probieren, aber ist nicht wirklich prickelnd. Ja? Viel netter ist, einfach in aller Ruhe durchzuatmen. Und das ist für die Achtsamkeit, wie gesagt, wichtig, weil wir eben in der Achtsamkeit weder das nicht festhalten oder wegschieben wollen, also manipulieren, weghaben. Und dann können wir ja schon mal diese Qualität finden im Atmen, im Beobachten des Atmens, wo wir einfach damit sein können. Das Gleiche gilt für die Füße, die da immer den Boden berühren, dann wieder abheben, dann wieder berühren, wieder abheben, berühren, abheben. Das ist auch nicht wahnsinnig bewegend, ja, so. Einfache Empfindungen in den Füßen, die da entstehen, wieder vergehen. Ja, es ist nicht einfach dabei zu bleiben, weil sie sind so unaufregend. Ja, aber wenn wir mal dabei sind, dann entspannt sich der Geist dabei. Platsch, 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 platsch. Ich muss nur aufpassen, dass wir nicht zu sehr in einen Platsch, Platsch, Platsch. Sondern, oh, Platsch. Aber nicht mit zu viel Anstrengung, aber auch nicht zu wenig. Dass wir einfach bei der Erfahrung sind und uns in der Erfahrung, die wir einfach haben können, zulassen können, in die Achtsamkeit hineinfinden. In das einfache Zulassen, Spüren, ohne was damit zu tun, ohne uns damit zu identifizieren, und wir machen kein großes Ich-Drama aus unseren Erfahrungen beim Gehen. Wir wollen die weder anders noch sonst wie haben. Und wir sind es auch meistens nicht am Bewerten, wenn wir einfach diese Füße spüren. Also das ist der Hintergrund dieser Übung. auf die wir auch immer wieder zurückkommen, während wir meditieren. Das ist nicht so Tag 1, Atem und Füße und jetzt lassen wir das sein. So, wir können immer wieder zu diesen Objekten zurückfinden. Und wenn ihr das mal tut und ihr seid ein bisschen dabei, dann bemerkt einfach diese anderen Qualitäten von Lassen, von Nicht-Verändern, von Nicht-Identifizieren, von Nicht-Manipulieren. Da lasse ich diese Erfahrung. Ja, und spürt einfach diese Qualität. Ja, es wird irgendwann deutlicher. Am Anfang wissen wir vielleicht nicht mehr, was meinten die jetzt damit. Ja, so genau. Aber bei den nächsten Erfahrungen, die wir dann vielleicht machen, Körper oder geistiger Natur, wo wir irgendwie merken, oh, da ist eine Reaktivität. Das will ich haben oder nicht haben. Das fühlt sich leicht ganz anders an. Und dann haben wir irgendwann doch einen Vergleich, wie sich das anfühlt. Ja? Und bevor ich da jetzt weiter drauf eingehe, noch die anderen Körpererfahrungen. Also der Atem ist eins, das Gehen ist eins. Wir spüren einfach diesen Körper so direkt wie möglich. Einfach spüren diese Empfindungen. Und der Buddha geht jetzt nicht durch alles im Einzelnen durch. Er steht auch nicht mit den Füßen da. Aber er beschreibt noch die Körperpositionen. Wenn wir sitzen, sollen wir wissen, dass wir sitzen. Wenn wir gehen, sollen wir wissen, dass wir gehen. Wenn wir stehen, sollen wir wissen, dass wir stehen. Und wenn wir liegen, sollen wir wissen, dass wir liegen. Das heißt, wir können jeden Moment in jeder Körperposition hineinspüren und Kontakt aufnehmen. Und einfach diesen Körper spüren. Einfach spüren, ich bin in der Position. Der Kontakt mit dem... Wir können uns verschiedene sagen. Wir können das Ganze nehmen. Wie fühlt sich das an? Wir können einzelne Punkte in unserem Körper nehmen, da hineinspüren, uns einfach da mit diesem Interesse, ohne etwas richtig zu machen, ja, ohne eine richtige Empfindung zu spüren. Er sagt nicht, was wir da spüren sollen, ja, so einfach spüren, spüre einfach hin, spüre, wie es ist, nimm es wahr, sei dir bewusst, Punkt. Und das einfach zu tun. Dann geht er ein auf die Körperbewegungen. Wenn wir den Arm bewegen, strecken, dann wissen wir, dass wir ihn strecken. Wenn wir ihn beugen, wissen wir, dass wir ihn beugen. Und es steht dann eigentlich für alle Körperbewegungen. Jetzt ist es wirklich ein bisschen viel verlangt zu sagen, am ersten Tag bemerkt alle Körperbewegungen. Ne? Sonst ist es nicht richtig. Aber wann immer ihr aufwacht, ich bin ja da, hier, Achtsamkeit, ja, genau. Dann können wir einfach, müssen wir nicht erst die Sitzposition einnehmen und dann können wir achtsam sein oder müssen aufstehen und ganz schnell gehen, um achtsam zu sein, sondern was immer wir gerade tun, in dem Moment, ich bewege den Arm, ich spüre das, ich sitze auf dem Klo, ich spüre das, ja, wo immer, was immer wir tun, wenn wir da oben klingelt, hey, da sein, spüren. Ja. Was immer wir gerade tun, können wir das von innen heraus erleben. Ja. Und ganz oft ist es ganz nett, wenn ihr mal Tee trinken geht, und das geht ja schon öfters, dann schaut mal hin, wie oft wir, okay, wir haben hier klingelt, okay, Tee. Und wir sind schon beim Tee. Also in Gedanken sind wir schon beim Tee trinken, aber wir sind eigentlich noch hier. Ja. Und dann gehen wir da hin und zwischendurch, selbst wenn man dann da vorne steht, bei den Teekannen, ja, sind schon statt Arm strecken, Tasse berühren, wie fühlt sich das denn an, warm wieder beugen, unter diesen Haaren oder die Rückkanne, einige gehen ja richtig schwer, ne, so muss man so richtig, dann bin ich noch klein, dann brauche ich noch einen richtigen Winkel, das ist richtig anstrengend zum Teil. Diesen Tee, ja. Also, aber wir können jede Bewegung damit einschließen, ja. Das ist total faszinierend, von innen zu erleben, wie sich das anfühlt, wie es dann in der Schulter zieht und dehnt und dann diese Muskelkraft, diese Anspannung, diese Hitze, die entsteht, ja, so, bis wir dann unseren Tee in der Tasse haben, geschweige dann vom Tee trinken, das kommt ja dann auch noch hinzu. Ja? Dann kommt eben das Heiße und wie es schmeckt und so weiter und dieses Schlucken. Wir können wirklich uns Zeit lassen und daraus eine ganze Meditation machen. Kein Problem. Also wir spüren das, wir erleben über unseren Körper so viele Dinge und meistens blenden wir viel aus. Wir sind schon im Kopf woanders. Und hier haben wir einfach mal Zeit, das nochmal so im Ganzen aller Ruhe zu erleben. Ja, nicht so schnell hinwegzuhuschen, um irgendwo zu sein, irgendwas fertig zu machen, zwischendurch aber den Körper befriedigen oder irgendwie was anderes. Und weiter geht's. Ja, sondern so, okay, was erfahre ich denn über meinen Körper? Ja? Und das einfach von innen heraus zu erleben, das kann einfach wirklich auch ganz lustig sein, ganz interessant sein. Und natürlich sind wir immer wieder weg in unseren Gedanken. Aber immer wieder wachen wir ja auf und bin ich einfach da. Und das kann sehr spannend sein, weil wir merken irgendwann, dass wir Meinungen, also schon Vorstellungen haben, wie sich etwas anfühlt, wie wir etwas, ja, wie etwas schmeckt sogar, und sind in diesen Vorstellungen gefangen und gar nicht in Kontakt mit Realität. Ja. Das ist eine der wundervollen Dinge, die wir entdecken können. Eines meiner Lieblingsbeispiele, weil es auch wichtig ist für unsere, manchmal auch für unser Leben, war eine Erfahrung, die ich in einem Retreat hatte, auf der Toilette. Ja? Die Toilette klammern ja meistens aus, ne? Das ist ja nicht richtig, aber das war richtig super. Ich ging auf Toilette, kam wieder raus und wollte mir die Hände waschen und es gab damals solche kleinen Seifen. Kein Seifenspender, flüssige Seife, sondern feste Seife. Ja, so ein schönes Rechteck, rosa, und über dieser rosa Rechteck prangte eine schwarze Linie. Und als ersten Moment sah ich einfach nur dieses Rosa mit der schwarzen Linie und kam sofort, oh, schön. Ja, aber im nächsten Moment, das ging sehr schnell, kam Gedanke, boah, das ist ein Haar. Nicht von mir. Von jemand anders. Und ich wich zurück von dieser Seife. Es war irgendwie, sehr ekelhaft. Ein Haar auf der Seife. Das will ich aber nicht anfassen. Dann kam aber der nächste Gedanke daher, der sagte, wieso? Ja? Und dann gab es so 3, 4 tatsächlich reflektorische Gedanken, aber die tauchten einfach auf von selbst. Die sagte, wieso ist die Seife ekelhaft? Und wieso ist das Haar ekelhaft. Ja? Es kann eigentlich nicht sauberer sein als auf der Seife. Ja? Und wenn, dann kam noch ein Gedanke daher, wenn das einzelne Haar noch auf der Kopfhaut kleben würde, dann wäre es auch nicht ekelhaft für mich. Also wieso? Also, es war irgendwie so, wow. Aber der erste Eindruck war ekelhaft, nicht anfassen. Und das, ganz oft sind wir in diesen Meinungen drin und hinterfragen die gar nicht. Und es war wirklich so eigentlich nur eine Assoziation, es war einfach ein schönes Bild. Ja, es war, die erste Reaktion war so eindeutig schön, dass das nächste so entgegengesetzt war, was dann zu diesem reflektorischen Prozess in Gang setzte. Aber eben, ganz oft sind wir in diesen Meinungen, ohne wirklich in Kontakt zu sein. Noch eine andere Erfahrung mit auch Toilette. Oh Gottchen. Aber die lasse ich jetzt mal aus. Wir kommen drauf über eben so dieses ganz direkte Erleben. Und das gilt eben auch für viele andere Sinneserfahrungen. Heute hatte ich eine nette Erfahrung. Ich hatte Gruppe im Wintergarten und es kam ein Geruch daher und ich dachte, boah, es gibt Currysuppe. Das ist ein ganz eindeutig Curry. Und ich freute mich natürlich sofort auf Currysuppe. Ja, kam runter, sah aber gleich keine Currysuppe. Viel zu blass. Und es war auch nicht sehr deutlich Curry. Es war sehr interessant zu sehen, ne? So, wie so eben über solche direkten Erfahrungen dann solche Vorstellungen entstehen. Und wenn wir nicht aufpassen, wir ganz schnell in der Frustration landen. Wie keine Currysuppe. Das haben die extra gemacht. Die haben erstmal den Curry angerührt, weggeschüttet. Nein, nein, das gehörte zum Rezept. Aber spannend. Und das bringt mich zur nächsten wichtigen Erfahrung, aber die ist viel schwieriger zu sehen. Aber eine sehr wichtige Erfahrung, auf die wir noch kommen werden, ist die Erfahrung von angenehm und unangenehm. Und neutral gehört auch dazu. Wenn wir Erfahrungen machen, und auch das können wir im Körper so schön erleben, dann gibt es Erfahrungen, die sind angenehm oder unangenehm. Ja, manche Körperempfindungen, wenn wir Schmerz dazu sagen, dann ist das meistens unangenehm. Ja, oh, es zieht da hinten, es bohrt, es sticht. Oh. Und da ist es natürlich relativ schwierig, dabei zu sein, ohne das weghaben zu wollen, ohne Reaktivität. Mit einem kleinen Trick können wir dahin kommen, nämlich indem wir dieses Unangenehm und die Reaktivität, unsere Achtsamkeit darauf erweitern. Ja? Die Achtsamkeit sagt einfach aus, Reaktivität, und bewertet das nicht. Reagiert nicht dagegen, und dann ist einfach Reaktivität da. Nach einer Weile hört die dann schon auf, wenn die Achtsamkeit hält. Und bemerkt einfach, okay, das ist einfach eine unangenehme Erfahrung, sehr unangenehme Erfahrung. Aber die Erfahrung selbst ist noch nicht mal unangenehm. Die Erfahrung selbst ist einfach die Erfahrung von Ziehen, Bohren, Drücken, Stechen. Das Unangenehm, das Erfahren, die Erfahrung selbst, unangenehm, entsteht in uns. Und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Wir schreiben nämlich gerne unseren Erfahrungen diese Qualität, angenehm, unangenehm, neutral, dazu. Wir heften das da dran und sagen zum Beispiel, Suppe, lecker. Aber die Suppe ist nicht für jeden lecker. Das wissen wir also. Nicht die Suppe, sondern die Suppe ist für alle lecker. Klar. Aber wenn wir ins Restaurant gehen, wir wählen verschiedene Speisen und die einen sagen dann, oh, das schmeckt mir besonders gut oder das schmeckt mir nicht so gut. Ja, so. Wir haben unterschiedliche Meinungen über das Essen. Habt ihr das schon mal erlebt? Okay, sehr beruhigend. Und wir können uns wahnsinnig drüber streiten, wenn wir ein bisschen verbohrt sind. Nein, das ist aber lecker. Ja? Weil wir eben unser Empfinden als eine Eigenschaft der Sache zuschreiben. Ja? Allein die Farben hier in der Halle. Ja? Manche mögen diese Farben und sagen, wow, ist schön, ist angenehm hier. Und andere sagen, das ist mir zu viel Orange. Ja, so. Und einfach diejenigen, die Orange nicht so gern mögen. Ja, so. Es ist einfach unterschiedlich. Ja, wir sagen, es ist schön. Es ist nicht schön. Statt zu sagen, ja, in mir entsteht diese Erfahrung von angenehm, unangenehm. Von schön oder nicht schön. Das ist mein Empfinden. Und das macht schon mal sehr viel mehr Toleranz. Ja? Dann könnt ihr anderen einfach ihr Empfinden lassen. Weil das Empfinden können wir tatsächlich nicht unbedingt beeinflussen. Ja, das ist einfach erstmal so. Warum auch immer. Manche mögen einfach rot und die anderen lieber grün. Ja? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es da frühkindliche Erklärungsmuster gibt oder ob das einfach sagen muss, so ist es halt. Mit anderen Dingen haben wir manchmal auch einfach Konditionierungen, klar. Aber erstmal das Empfinden selbst ist einfach so. Und wir können auf dieses Empfinden, findet dann Reaktion statt. Die Reaktion von haben wollen oder nicht haben wollen. Ja? Unser Nachtisch, ich weiß nicht, ob alle was bekamen, ich hoffe. Als ich hinkam, dachte ich, nur zwei kleine Schüsseln. Ich sah auch mein eigenes Begierde nach diesem schönen, ich ahnte ungefähr, was es ist, weiß es ja nicht immer, musste mich etwas bremsen. Und als ich dann schmeckte, musste ich mich noch mehr bremsen. Es war zum Glück erst weit nach dem Frühstück, nach dem Mittagessen. Ich wusste, es ist eh nichts mehr da. Aber es ist dieses Wollen nach mehr, wenn es angenehm ist. Wenn ein angenehmes Empfinden entschieden ist. Das Nicht-Wollen, das Weghaben-Wollen, wenn es unangenehm ist. Und wenn ihr wieder euch erinnert an die Achtsamkeit, das ist genau das, was Achtsamkeit nicht ist. Achtsamkeit ist nicht dieses Reagieren. In diesem Reagieren, was klar, wir greifen mal zu der Birne statt zum Apfel, wir wollen mal dies oder jenes nicht, aber wir sind oft in diesen Reaktivitäten, sind wir gefangen. Wir sind, ja, wenn wir es nicht haben können oder loswerden können, machen wir ein Drama. Ja? Machen wir ein Drama, wir steigern uns rein, wir kämpfen dagegen, auch wenn es völlig unmöglich ist, etwas zu verändern. Oder, ja. Und das, da ist da, wo eine ganze Menge an Leiden entsteht, unnötigerweise. Ist schon schlimm genug, dass es unangenehm ist. Aber wenn ich jetzt noch dagegen kämpfe, oh, ich will es nicht haben, diese Erfahrung von was auch immer. Das ist nicht diese weise Antwort aus Mitgefühl, sondern es ist eine Reaktivität. Ja. Ich werde verlassen, ich will es nicht haben. Ja, was soll man tun? Wir werden verlassen, Punkt. Knebelfessel, ja, geht nicht. Zum Beispiel, ja, der Körper wird alt, will nicht, dass er alt wird. Das fällt ihm ein. Er macht trotzdem, was er will. Ja. Und, also es gibt einfach so viele Erfahrungen, kleiner Art oder großer Art, wir können ein Drama daraus machen, dass das Essen uns heute nicht so ganz schmeckt. Ja. Im Restaurant, nicht hier in Berdenberg. Nein, hier gibt es kein nicht gutes Essen. Aber wir können ein Drama draus machen, irgendwo anders. Oder wir können, ich hätte das andere wählen sollen. Hätte ich das andere gewählt. Ich hätte es mir doch denken können von der Beschreibung. Ja? Riesendrama. Oder wir können einfach, es schmeckt mir halt nicht. Ja? Kann auch was sagen im Koch, ne? Bestellen wir nächstens andere Kartoffeln. Ich habe letztens mal gemacht in Frankreich. Kartoffeln waren einfach. Der Kartoffel hier, kein Geschmacklos. Kann man mal sagen, aber warum soll ich jetzt ein Drama draus machen? Ja? Den ganzen Abend verderben. Ja, und so ist es mit ganz vielen Dingen, wo wir aus der Reaktivität, die schon bemerken, sie ist ja da. Ja, und auch eine Wachheit dafür haben, ja, auch eine, ja, wenn es möglich ist, nehme ich halt noch eine Weintraube statt was anderes, was ich nicht mag, ja, warum nicht, ja, aber mich nicht darin verlieren, mich nicht darin so gefangen nehmen lassen, das ist ganz wichtig. Da entsteht viel Freiheit, da entsteht die Luft, die anderes Handeln möglich macht. Diese Reaktivität ist ein ganz zentraler Punkt dieser Praxis, überhaupt erstmal zu bemerken und dann zu lernen, einfach mal, um überhaupt die Fähigkeit zu haben, in dieser Reaktivität innezuhalten. Das bedeutet, ich spüre dieses Verlangen und laufe immer nicht hinterher. Gib nicht gleich nach, bin 5 Minuten in der Gehmeditation, Bingo, Tee und lauf schon zum Tee. Ja, schon. Warte einen Moment, kann ja noch 10 Minuten weitergehen, der Tee ist immer noch da. Und schau mal, dass ich dieses Verlangen halten kann, ohne ihm nachzugeben. Genauso, wenn etwas unangenehm ist, das nicht gleich verändere, wenn es geht. Ja, nicht wenn es wahnsinnig schmerzhaft ist, aber wenn es einfach nur so ein bisschen mal zieht und juckt und tut und macht. Einfach mal da sein lassen. Mal schauen, kann ich damit sein? Oh ja, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Und in dem lerne ich einfach ein Stück weit das Lernen mit einfachen Objekten, mit diesen angenehmen, unangenehmen Erfahrungen, die im Leben einfach mal kommen, einfach zu sein. Einfach die Fähigkeit zu haben, ich kann es auch einfach mal so stehen lassen. Dann als nächster ganz wesentlicher Punkt in der Achtsamkeitspraxis sind dann die geistigen Zustände. Geisteszustände von Konzentration, von Zerstreutheit, von Ruhe, von Rastlosigkeit, von Interesse, von Desinteresse. Oder aber auch Gefühle, Emotionen wie Wut und Trauer und Freude und Angst, Frustration, Mitgefühl, ganz viele sehr verschiedene Gefühle und Emotionen und Haltungen innere. Oder Stimmungen wie Gereiztheit oder Betrübtheit oder genervt sein oder gelöst sein, ja, beschwingt sein. Was immer wir da an geistigen Emotionen, Gefühlen, Geisteszustände werden auch gesagt, da wiederfinden können. Das ist ein großes, großes Feld. Da gehören manchmal die Gedanken dazu und manchmal sind sie eher gar nicht so sehr anwesend. Ja? Nicht immer. Aber sie gehören da in dieses Feld. Ja? Die Gedanken, die Gefühle auslösen können oder die Stimmungen, in denen bestimmte Gedanken sich ausbreiten können. Und das ist natürlich ein großes Übungsfeld, das wir auch gerne uns sehr verwickeln, sehr identifizieren und natürlich auch bestimmte haben wollen und nicht haben wollen, gerne manipulieren und alles Mögliche tun. Und auch hier ist das noch ein bisschen der schwierige Aspekt. Es ist ein bisschen schwieriger, zurückzukommen und in dieses einfache Wahrnehmen und Erkennen, was ist, zu kommen. Ja? Mit den Körperempfindungen ist es relativ einfach. Ja? Wir denken erstmal nach, über was ich da alles erfahre und spüre und sind in irgendwelchen Gedankenketten darüber. Aber irgendwann fragen wir uns, ja, was empfinde ich denn eigentlich im Körper? Und wir können dahin, Punkt. Aber bei den Emotionen ist es nicht ganz so einfach, weil das ist einfach mit dem Denken schon ein Stück weit verwickelt. Ja, fühle ich jetzt Frustration oder Angst oder Trauer oder was ist es denn jetzt gerade? Ja? Oder bin ich genervt oder bin ich dies oder jenes? Und wir sitzen da oder wir fühlen das, ich habe ein Gefühl, aber ich weiß nicht was. Ja? Ich komme einfach nicht drauf. Ich habe es schon erlebt. Ja? Für mich war die Person voller Wut und ich habe sie gefragt, was fühlst du? Und ich habe keine Ahnung. Ja, also für uns selbst ist es manchmal echt schwierig, dahin zu kommen, zu sagen, was wir eigentlich fühlen. Wir können es nicht richtig benennen. Und über das nicht richtig benennen können, sind wir dann auch ein bisschen verschwommen in der Wahrnehmung. Und dann kommen die manchmal nicht so nett geordnet daher, in kleinen Schubladen, sondern durcheinander gewürfelt. Gleich ganz Pack. Ja, kläff, kläff, kläff. Und so laut, dass wir einfach überhaupt nichts erkennen können. Und dann mischt sich die Reaktivität dann noch rein, ja, weil wir es nicht haben wollen oder besonders haben wollen. Und es ist ein Riesenkonglomerat. Wir sitzen mit einem riesigen Brei. Also deswegen warten wir, ist so die Idee, damit ein bisschen zu warten, bis wir ein bisschen mehr über das Üben mit dem Körper und den Sinneswahrnehmungen, den ganz einfachen Objekten, so ein bisschen mehr ein Zustand von Klarheit entsteht. Ja, und Klarheit wiederum ist auch eines dieser Geistesobjekte, Geisteszustände. Und dann, wenn ein Gefühl daherkommt, wir dieses Gefühl einfach mal so, es kommt daher, erzählt eine Geschichte, und wir treten einen Schritt zurück und sagen, okay, eine Geschichte, eine Emotion, irgendeine Emotion, ich weiß noch nicht was, aber irgendeine Emotion ist es. Okay, jetzt versuche ich mich mal anzunähern. Ist es eher so die freudigen Emotionen oder eher so diese schwierigen, unangenehmen Emotionen? Dann können wir so uns rantasten. Und manchmal wissen wir bald, ah doch, es ist Angst, ah doch, es ist Freude, ah es ist Trauer, es ist Langeweile, ah es ist Ärger oder Wut. Und dann darf das auch so sein. Wir wollen das nicht bewerten. Was immer wir auch gelesen haben über heilsame oder unheilsame Geisteszustände, wir wollen es nicht bewerten, sondern wahrnehmen, was es ist. Und dann einfach spüren, Wie erlebe ich das denn? Und ein Stück weit lösen von der Geschichte hilft einfach enorm. Und das im Körper spüren, das hilft uns. Und das fühlen wir im Körper. Wir fühlen Trauer auch im Körper. Wir fühlen Freude und Wut und Ärger und Frustration, alles im Körper. Also auch dafür ist diese erste Übung so wichtig. Wir haben dann schon Zugang zum Körper. Jetzt spüren wir, wie drückt sich diese Emotion hier aus? Wo wird es eng? Wo wird es heiß? Wo wird es dumpf oder was immer, wie immer wir das beschreiben? Und das ankert uns gut in diesem Erleben im Moment. Und dann noch vielleicht wissen, was erlebe ich gerade. Und dann werden wir, das hilft uns ein Stück weit raus, aus der Reaktivität zu gehen, das Weghaben Wollens oder das Festhalten Wollens. Und dann merken wir, wie diese Emotion von alleine sich verändert. Von Moment zu Moment zu Moment. Und in dem Moment, wo sie sich wieder auflöst, ist sie weg. Ganz oft sind da Gedanken mit dabei, die bemerken wir notgedrungen, ja. Aber versuchen da nicht die voll, also außer die Achtsamkeit ist sehr stabil, aber sonst versuchen wir sie einfach mal so am Rande mitzuhören, aber gut verankert im Körper. Und wir merken dann, oh, da ist ein Gedanke. Wenn der immer wieder kommt, geht's wieder los. Piu, ist wieder ein Pfeil, der abgeschossen wird. Und nach einer Weile wird das uns bewusst. Ah, was sind das für ein Gedanke? Ja? Und dann wissen wir schon mal den Kerngedanken, um den es sich dreht. Und irgendwann können wir uns fragen, stimmt dieser Gedanke? Stimmt der überhaupt? Ja? Manchmal stimmt er, meistens aber nicht. Meistens ist es eine Interpretation oder eine Vermutung oder meine eigene Meinung dazu oder irgendwas anderes. Oder was ganz Altes. Und wir sehen das jetzt erstmal. Oder, ja. Und dann werden wir auch sehen, was dieser Gedanke, und ganz wichtig für die Gedanken, auch die Gedanken sind einfach Erfahrungen, die entstehen. Das ist das letzte große Feld, auch Gedanken können zum Objekt werden. Und wir bemerken unser Denken sowieso, aber wir schauen noch nicht so ganz direkt hin, weil wir ganz schnell wieder im zerstreuten Denken landen. Aber ab und zu, wenn wir rauskommen aus diesem zerstreuten Denken, merken wir, wie diese Gedanken abfließen. Oder wir sitzen und wir haben ein paar Momente, wo wir doch einfach bestimmte Gedanken wahrnehmen und einfach wahrnehmen, dass Denken stattfindet. Und überrascht werden, boah, was für Gedanken da daherkommen. Oder eine Person hat dort gesagt, oh, ich habe mich gewundert, da kamen sogar ein paar positive Gedanken daher. Hätte ich nicht mit gerechnet. Und genauso gibt es ganz viele Gedanken, das machen alle Gedanken, die kommen einfach daher. Wir haben die gar nicht beschlossen zu denken. Das entstand einfach. Und vergeht dann auch wieder. Ja? Und wir sehen auf einmal, boah, es gibt ein Denken, ohne dass ich greifen muss, ohne dass ich, ein Gedanke kommt daher und ich folge ihm nicht sofort und sage, ja genau, du sagst die Wahrheit. Genau, hast recht. Ja? Sondern kommt ein Gedanke daher und tut, wieder weg. Ja? Und das kann sein hilfreich zu sehen, also, weil wir Gedanken, bestimmten Gedanken oft so eine große Macht geben, während diese Gedanken nicht unbedingt hilfreich sind. Ja, ich bin so blöd, so ein schöner Gedanke, ne? Aber es ist wirklich nicht wirklich wahnsinnig hilfreich. Aber wenn wir den manchmal sehr oft gedacht haben, fühlt er sich so wahr an. Ja, dann denken wir den einfach ein Leben lang, ganz umsonst. Ja? Und so gibt es viele Gedanken, also unser Denken ist an sich ein hilfreicher Apparat. Es ist schon toll, dass wir das können. Aber wir müssen unser Denken einfach besser verstehen. Nämlich verstehen, dass da kommt alles Mögliche daher und nicht alles davon ist brauchbar. Wir müssen aber besser mal auswählen, besser sieben lernen. Und wir sind manchmal eben sehr konditioniert in unserer, was wir da auswählen, was wir glauben, was wir folgen, was wir für richtig halten. Und das wollen wir nochmal überprüfen. Wir schauen, und wir können das auch, wir können diese Gedanken überprüfen. Das fällt uns nach einer Weile hinschauen schon einiges auf. Zum Beispiel, alle anderen, also ich bin die einzig Doofe. Ja. Alle anderen sind immer besser. Das ist ein ganz seltsamer Gedanke eigentlich. Ja. Oder andere Gedanken. Ja. Und es fällt uns einfach auf, wenn wir diesem Denken, ohne dieses aktive Denken, ja, wir bemerken, dass Denken erstmal auch ein sehr passiver Prozess ist. Das schüttet unser Unterbewusstsein, unser Gehirn oder irgendwas, keine Ahnung, ja, einfach Denken aus. Es wird über uns entladen. Ja, und wir können das einfach sehen als einen Prozess. Und dann gibt es eben tatsächlich die Möglichkeit, mit Achtsamkeit und Weisheit auszuwählen, welchen Gedanken folge ich, welchen Gedanken probiere ich aus. Und dafür brauchen wir natürlich einen guten Stand in unserer Ethik, in unseren Prinzipien, in unseren Sichtweisen, Ansichten, die wir auch hinterfragen sollen. Das ist jetzt ein anderer Punkt auf diesem Weg. Um ein neues auswählen zu können. Weil hier in der Praxis, in der Meditationspraxis, als ersten Punkt wollen wir erstmal nur zurücktreten und dann sehen wir, wie dieses Denken einfach entsteht, wieder vergeht, entsteht, wieder vergeht. Und wir merken, dass an sich ein Gedanke einfach ein Prozess ist. Und dann ist es ein weiteres Akt, dass ich einem Gedanken folge. Ja, und einfach nur, weil wir ihn denken, ist er nicht richtig. Das ist zu wenig. Oder auch, weil jemand anders das denkt, ist auch noch zu wenig. Kann ja jemand anders denken, die ist doof. Ja, so muss ich auch nicht gleich glauben. Ja, das ist noch zu wenig. Wir brauchen mehr, um wirklich zu entscheiden, folge ich einem Gedanken oder nicht. Das sind die ersten drei Grundlagen der Achtsamkeit. In der vierten Grundlage der Achtsamkeit geht es wirklich einfach darum, ich habe jetzt 30 Sekunden dafür, dieses Feld erstmal nochmal zu justieren. Wir wollen Richtung innere Befreiung gehen. Innere Befreiung heißt, ich bekomme Luft, ich bin nicht mehr gefangen in diesen ganzen Erfahrungen, aber ich habe die Erfahrungen. Aber ich kann wählen, ich kann wählen und mit Weisheit und Güte entscheiden, wie ich handle in dieser Welt. Und dazu gilt es einfach, die grundlegenden, ein grundlegendes Wesen dieser Phänomene, dieser Erfahrungen zu erkennen, die aber in unserem Geist verklärt werden. Unser Geist verklärt ein bisschen die Wirklichkeit. Und es hat auch so einen Sinn und Zweck, aber er macht auch daraus entstehen eben auch Probleme. Und eines, was er verklärt, ist dieser ganz organische Wandel, dem alles unterworfen ist. Es gibt ein ganz organisches Gesetz von Fließen. Das Leben aus Fließen besteht, aus Prozess besteht und nicht aus Statik. Ja, das müssen wir einfach verstehen. Und unser Geist verklärt uns das. Das macht er. Das ist völlig unschuldig, aber das macht er. Daraus entstehen immer wieder Hoffnungen, Erwartungen, die nichts und niemand erfüllen kann. Auch nicht wir. Und dann leiden wir, ist ganz klar. Und daraus entstehen auch diese festen Überzeugungen, wer ich bin. Wir machen diese Prozesse zu Eigenheiten von uns selbst. Wir nehmen etwas in Besitz, was ein Prozess ist, was sich verändert, was sich auflöst. Da bekommen wir ein Riesenproblem. Ja? Und diese Verklärung in unserem Geist, die wollen wir erkennen, verstehen, sodass wir klar werden. Der Prozess wird weitergehen, aber wir sind gleichzeitig klar und erkennen die Dinge, wie sie sind. Ich ende mit einem Zitat von Ajahn Chah. Ajahn Chah war ein Mönch in der Waldklostertradition von Thailand. Und es gibt auch im Westen Ableger von seiner Schule, von Ajahn Chah, auch hier in der Schweiz, in Kandersteg. Und das Herz seiner Praxis war Achtsamkeit von Ajahn Chah. Gerade Achtsamkeit im Alltag. Er schreibt, wenn du ein wenig loslässt, und loslässt heißt einfach lassen, wie es ist. Ja? Nichts groß tun. Wenn du ein wenig loslässt, erfährst du ein wenig Frieden. Wenn du viel loslässt, erfährst du viel Frieden. Wenn du völlig loslässt, erfährst du vollkommenen Frieden und dein Kampf in der Welt wird beendet sein.